eine großartige Frau, muss ich sagen. Und wir sind heute auch nur als kleiner Teil unserer Familie da mit unseren zwei Kleinen. Zwei Großen sind der eine in Malawi für ein Jahr und der andere ist natürlich einfach in der Gemeinde geblieben. Genau, und beruflich arbeite ich in einem kleinen Startup. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Man kommt hier rein und fühlt sich direkt wohl. Und so ein Stück weit, wenn man sich mit den Briefen an die verschiedenen Gemeinden beschäftigt, dann frage ich mich manchmal, was für einen Brief hätten wir womöglich bekommen? Vielleicht ist das ja heute ein Brief, der genau an eure Gemeinde so oder so ähnlich von Jesus auch verfasst worden wäre. Wenn ich diese Schreiben lese, dann frage ich mich auch manchmal, in welcher dieser Gemeinden wäre ich gerne gewesen? Oder aber, wenn ich mir mal eine Gemeinde aussuchen müsste, welche von diesen Gemeinden würde ich mir aussuchen? Vielleicht ist da irgendeine Gemeinde, die besonders großartig daherkommt und mich besucht die und denkt, wow, hier sind so viele Menschen, hier ist so ein pompöses Programm, hier sind so schicke Räume, so eine teure Technik verbaut. Das ist eine Gemeinde, da kann man sich sehen lassen. Vielleicht sagt man sich aber auch, heute hören wir von einer kleinen Gemeinde, Philadelphia. Was mag denn da dran sein, wo ich sagen würde, ob ich mich da wohlfühlen würde, ob ich da mich hingezogen fühlen würde? Wir starten mal gerade mit einigen Hintergründen, historischen und kulturellen Hintergründen. Jetzt testen wir mal direkt, ob es funktioniert. Der Brief erreicht die Gemeinde in Philadelphia 95 nach Christus. Und in dieser Zeit war Philadelphia eine Stadt in der römischen Provinz Asia, etwa 45 Kilometer südlich von Sardes, die ihr ja letztes Mal angeschaut habt, in der heutigen Türkei. Philadelphia kann mit brüderlicher Liebe übersetzt werden. Der Name kommt von dem Gründer der Stadt, Attalos, der bekannt war für seine großartige Liebe zu seinem Bruder Eumenes. Und das hatte den Namen dieser Stadt. Und ich kann mir vorstellen, dadurch auch lange Zeit einige Lesarten in dieser Stadt durchaus geprägt. Die Lage dieser Stadt ist ein durchaus relevanter Bestandteil dieser Stadt, weil es ein Knotenpunkt ist und die Fernstraße von Europa in den Osten hinein darstellt. Und das ermöglichte Philadelphia auch durchaus einer wohlhabenden Stadt zu sein, aber vor allem auch einflussreich zu sein. Und wegen der vielen griechischen Tempel und der schönen Gebäude wurde Philadelphia damals Klein Athen genannt. Ein Historiker, Barclay, schrieb über Philadelphia: Philadelphia war mit der Absicht gebaut worden, dass es eine Missionsstadt werden könnte. Jenseits von Philadelphia lagen die Wilden Phrygiens und die barbarischen Stämme. Und über Philadelphia sollte so die griechische Sprache, die griechische Kultur, die griechische Lebensweise und Zivilisation in die weiteren Regionen getragen werden. Es war eine offene Tür, eine geöffnete Tür für die weitere Welt. Und diesen Begriff geöffnete Tür, weitere Welt, haben wir gerade eben im Text schon gehört. Das wird uns also bekannt vorkommen und wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Christen in dieser Stadt werden wohl zu einem relevanten Bestandteil ihrer christlichen Wurzeln in der dortigen jüdischen Synagoge gehabt haben. Und vermutlich, wenn sie dann zum Glauben gekommen sind, werden sie es irgendwann erlebt haben, dass sie ausgeschlossen wurden, exkommuniziert wurden und dass sie dann die Synagoge verlassen mussten, aus der Gemeinschaft der Synagoge verstoßen wurden, aus der Familie verstoßen wurden, enterbt wurden, vielleicht ihren Beruf verloren haben und ja, damit einen gesellschaftlich durchaus schwierigen Stand hatten. Gleichzeitig litten die Christen aber auch unter der römischen Herrschaft. Weil während das Judentum einerseits von den Römern durchaus toleriert wurde, waren die Christen den Römern vielfach ein Dorn im Auge. So verweigerten zum Beispiel die Christen, den Kaiser anzubeten. Und das brachte ihnen Schwierigkeiten an. Heute heißt die Stadt Al-Azeer und hat ca. 40.000 Einwohner. Sieben Briefe, wie wir in Offenbarung lernen, die Jesus schreibt an die Gemeinden. Und wenn Jesus einfach einen Brief schreibt, da sind die Augen schon, die Ohren schon mal voll auf Empfang gestellt, oder? Ein persönlicher Brief von Jesus Christus. Und als ich vorhin angefangen habe, habe ich mich vorgestellt. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich ein Wort recht häufig verwendet habe. Naja, weil ich gerne mit meiner Vorstellung, meiner Person schon auf das Thema hinweisen wollte. Ich habe davon gesprochen, dass vieles in meinem Leben sehr klein ist. Und wenn der Jesus zu Beginn dieses Briefes sich vorstellt, dann hat das auch eine Bedeutung. Das habt ihr sicherlich in den Briefen bisher schon gemerkt. Das ist nicht zufällig, sondern er verwendet da ganz konkrete Anknüpfungspunkte. Und so erleben wir das hier auch, wenn der Jesus sich vorstellt. Testen nochmal das Blatt. Genau. In Vers 7 lesen wir von dem Herrn Jesus, dass er sich vorstellt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Im Alten Testament ist oft die Rede von dem Heiligen Israel, so lässt die Rede von Gott. Und wenn der Jesus hier sagt, ich bin der Heilige, der Wahrhaftige, dann knüpft er daran an. Und gerade bei denen, die aus der jüdischen Synagoge, aus der jüdischen Tradition herauskommen und ja immer wieder von ihren ehemaligen Glaubensbrüdern gesagt bekommen haben, ihr habt den wahren Gott verlassen, ihr habt euch einen Jesus, einen dahergelaufenen, der sich Gott nennt, angeschlossen. Denen begegnet Jesus hier und sagt, ich bin der Heilige. Ich bin Gott. Ihr seid also auf dem richtigen Weg. Stellt euch mal vor, ich bin im Krieg als Vater meiner Familie, lange Zeit weg von meiner Familie und die fangen an daran zu zweifeln, ob ich überhaupt wiederkomme. Und denken ja wahrscheinlich, dieser Fall im Krieg. Und dann irgendwann schreibt er einen Brief und schreibt, ich bin's, euer Papa oder zu meiner Frau, dein Benjamin. Und ich sage, ich lebe und ich freue mich, wenn ich wieder da sein werde. Mag das nicht so bestätigend für die Gemeinde gewesen sein, die sich immer wieder anhören mussten, was erzählt er eigentlich von einem Jesus? Jesus ist gekreuzigt worden, den gibt es nicht mehr. Und hier bekommen sie die Bestätigung. Ich bin's. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Und der Jesus sagt ja in Johannes 14, Vers 6 selber von sich, ich bin die Wahrheit. Und damit macht er einen riesen Kontrast auf zu dem Vater der Bibel. Johannes 8, Vers 44 nennt Jesus Satan, den Vater der Lüge. Und dann wird in dem Brief später lesen von denen, die sagen, sie seien Juden, aber sind es nicht, sondern Lügen dabei. Dann macht auch dazu diese Aussage, ich bin der Wahrhaftige. Ich bin der, der die Wahrheit ist. Ein großer Kontrast auf. Auf der einen Seite der Vater der Lüge, mit denen, die lügen. Auf der anderen Seite ich, der Wahrhaftige, den ihr vertrauen könnt, den ihr glauben könnt. Und als der Heilige Wahrhaftige hat er natürlich das Recht, die Gemeinde zu bewerten, zu beurteilen. Uns als Gemeinde zu bewerten, zu beurteilen, mich persönlich zu beurteilen. Das sagt, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Dieser Schlüssel Davids begegnet uns in Jesaja 22, Vers 22. Und da ist die Rede von einem Haushofmeister von einem Verwalter des Königs Hiskia, der heißt Schebna. Und dieser Verwalter des Hauses, der war untreu. Und ihm wird deswegen von Gott gesagt, dass er seinen Platz räumen muss, dass er gerichtet wird. Und es wird ein Nachfolger kommen, der Eliakim. Und diesem Eliakim, dem werden die Schlüssel Davids gemacht. Diese Schlüssel Davids, die sorgen dafür, dass aufgetan werden kann, wenn aufgetan werden soll und zugeschlossen wird, wenn zugeschlossen werden soll. Und das erinnert uns natürlich auch an Offenbarung 1, Vers 17, wo der Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus Christus ist derjenige, der die Schlüssel hat und der auftut und dann ist aufgetan. Und da können die Juden aus der Synagoge einem sagen, man sei von Gott verachtet und dem Segen Gottes entfernt, dadurch, dass man die Synagoge verlassen habe. Nein, wenn Jesus Christus die Tür aufschließt, dann ist sie aufgeschlossen. Und wenn er zuschließt, dann ist zugeschlossen. Darüber entscheidet nicht der Synagogenvorsteher, darüber entscheidet derjenige, der die Schlüssel hat. Und das ist Jesus Christus, der hat die Schlüssel gebracht. Das gilt auch heute. Er ist derjenige, der über Himmel und Hölle entscheidet. Er ist der Einzige, der aufschließen kann den Weg zum Vater. Und wir denken vielleicht an dieses großartige Ereignis, als der Jesus am Kreuz gestorben ist. Als er gesagt hat, es ist vollbracht. Als da meine Schuldschrift zerrissen wurde, weil er dafür bezahlt hat, den vollen Preis bis zu Ende. Was ist in diesem Moment passiert? Als der Tempel, der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Der Zugang zum Vater, zum Heiligtum, der ist aufgetan, ein für alle Mal. Er hat aufgeschlossen, er hat den Schlüssel und wir haben freien Zugang, geschenkt für uns. Und wisst ihr, diese Schlüssel und dieser Schäffner, der da jetzt nicht mehr aufschließen kann, nicht die Schlüssel mehr, sondern der Eliakim, den Schlüssel geben will, der hatte nicht nur die Schlüsselgewalt zum Zutritt zum König, er hatte auch die Schlüsselgewalt in die Schatzkammer des Königs, für die Reichtümer. Und wenn irgendjemand Geld bezahlt werden sollte aus der Schatzkammer des Königs, dann konnte der Eliakim darüber verfügen und konnte ihn auftun. Und so ist Jesus Christus der die Schlüsselgewalt hat über die geistlichen Reichtümer. Und in ihm sind uns alle Reichtümer geschenkt. Alles, was wir uns vorstellen können an geistlichem Reichtum, ist uns in ihm geschenkt. Wir haben freien Zugang dazu. Und wir können geistlich gesprochen Millionäre sein. Vielleicht laufen wir manchmal um die geistliche Welt herum. Dann sollten wir dringend den suchen, der den Schlüssel hat, seine Gegenwart. Und dürfen bei ihm nehmen. Gerade dann, wenn wir vielleicht feststellen, dass wir selber nur eine kleine Kraft haben. Wie es hier über die Gemeinde in Philadelphia gesagt wird. Dann haben wir dringend nötig, dass wir zu dem kommen, der eine große Kraft hat, der großen Reichtum hat, der die Schlüssel hat, uns aufzutun. Jetzt weiter Vers 8. Ich kenne deine Werke. Ich muss schon eine Seite weitermachen. Hast du schon? Dankeschön. Das war sehr aufmerksam. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast deine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Gemeinde Philadelphia kennzeichnet eigentlich zwei Dinge, die wir uns merken sollten. Einmal eine kleine Kraft und zweitens eine große Treue. Eine kleine Kraft und eine große Treue. Ich habe es gesagt, unspektakulär, aber treu. Diese Gemeinde wird als, neben der Gemeinde Smyrna, als einzige Gemeinde nicht geteilt. Sie bekommt nur Lob. Und auch, dass die Gemeinde eine kleine Kraft hat, wird nicht geteilt, sondern ist einfach eine Feststellung von Fakten, von Tatsachen. Ich muss bei der kleinen Kraft an Paulus denken. Ihr erinnert euch vielleicht, Saulus war er als Jude und als Jude war er ein total angesehener Lehrer. Er war berühmt, er war bekannt, er hatte auch hohe Mittel bekommen, um seine Projekte zu treiben und er hatte die Christen verfolgt und das mit Erfolg. Bis zu dem Moment, wo er Jesus Christus begegnet hat. Und ab diesem Moment ist er nicht mehr der große Saulus, sondern ist er Paulus. Paulus heißt der Kleine. Aber diese Kleinheit von Paulus, die kann Gott gebrauchen. Und dadurch wird er ein Werkzeug in dem Reich Gottes, weil Gott ihm eine Tür auftut, bis heute in unsere Zeit hinein, oder? Und dieser Paulus hat eine Situation, wo er sich besonders schwach fühlt. In 2. Korinther 12 lesen wir davon, da war er krank, da hat er ein Leiden. Und er bittet zum Herrn für dieses Leiden, ob der Herr ihn davon befreit. Und er sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eine kleine Kraft. Aber diese kleine Kraft mit großem Gottvertrauen, was wissen wir, was Gott daraus machen mag? Bei Paulus und bei der Gemeinde in Philadelphia. Die Treue zeigt sich in der Gemeinde in Philadelphia in zwei Dingen. Einmal, du hast mein Wort bewahrt und zum Zweiten, meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort bewahrt. Wir Christen sind auf dem Wort gebaut, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wo der Eckstein Jesus Christus ist. Und einige von den sieben Gemeinden, die ihr schon angeschaut habt, die haben etwas davon weggetan oder etwas dazu getan. Sie haben zum Beispiel die Lehre der Nikolaiten oder die falsche Prophetin Isabel akzeptiert, toleriert, stehen gelassen. Und so gibt es falsche Lehrer. Die Bibel warnt an vielen Stellen vor falschen Lehrern, Irrlehrern, die dazu führen wollen, dass wir das Wort nicht bewahren. Aber nicht nur falsche Lehrer. Es mag auch sein, dass es Verfolgung vom Staat gibt, Verfolgung von der Gesellschaft. Und alles mag die gleiche Zielrichtung haben. Die Gemeinde soll nicht an diesem Wort festhalten. Sie soll bereit sein für Kompromisse mit dem Zeitgeist. Kompromisse mit dem System. Und das wird ein bisschen unser Zeichen sein. Die Wissenschaft arbeitet daran, dass wir an die Wunder aus der Bibel nicht mehr glauben und sich obsolet halten. Die Theologen arbeiten daran, dass wir den Tod Jesu nicht mehr als relevant für unser Heil sehen müssen. Und die Politik arbeitet daran, dass wir naturwissenschaftliche Phänomene vielleicht auch anders deuten können und als intolerant gelten, wenn wir davon ausgehen, dass es Männer und Frauen als die einzigen Geschlechter gibt. Vor ca. 2 Jahren hatten wir ein Gespräch mit einem Leiter, einem hohen Funktionär einer evangelikalen Bibelschule und wir haben gesagt, zu diesen Themen, zu der Basis des Evangeliums, also wodurch werden wir errettet, gesprochen und haben ihn gefragt, warum an einer evangelikalen Bibelschule gelehrt wird, dass Jesu Tod durchaus nicht nötig war und dass wir nicht von Gottes Zorn ausgehen müssen. Und wir haben mit ihm gesprochen und gesagt, er hat verteidigt, dass an der Bibelschule gelehrt wird, dass David und Goliath keine historischen Figuren sind und Adam und Eva auch nie auf dieser Welt waren, sondern dass das Geschichten sind, dass etwas verdeutlichen sollen. Und wir haben ihn gefragt, wie das denn sein kann, wie wir denn an dem Wort festhalten können, wenn wir diesen Basisthemen nicht mehr uns auf das Wort verlassen können. Das sind Themen, die offensichtlich bei uns eine große Relevanz spielen, ob wir das Wort bewahren. Aber da ist mir wichtig, dass wir das Wort nicht nur bewahren zu den 2 Buchdeckeln oder bewahren als ein schickes mit Goldrand, schickes Buch mit Goldrand, das im Bücherregal steht und jeden Monat mal geschaut wird. Und wo wir sagen, vielleicht, wir haben auch Pastoren bei uns in der Gemeinde, die sehr darauf achten, dass das Wort bewahrt wird. Wenn das alles wäre, dann würden wir das Wort nicht bewahren. Ich finde, eine Gemeinde, die für sich beansprucht, eine bibeltreue Gemeinde zu sein, ist nur insofern bibeltreu, nicht, als dass sie den Theorien, den Theologien der Bibel treu ist, sondern dass sie auch das Wort bewahrt, dass es praxisrelevant wird. Dass sie es als Maßstab für praktisches Leben nehmen. Und zwar nicht nur der Pastor der Gemeinde, sondern die Gemeinde, diejenigen, die die Gemeinde prägen, die sie ausmachen. Das zumindest, meine ich, beansprucht Jesus Christus, wenn er am Ende der Bergpredigt sagt, meine lieben Leute, es gibt die, die haben viel gehört, aber was sie gehört haben, tun sie nicht. Wie vergleiche ich einen Mann, der ein Haus baut, auf Sand, wenn er schon umkommt, dann fällt das Haus nämlich zusammen. Aber wer mein Wort hört und es tut, den vergleiche ich einen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und das sind für mich Menschen, die Gottes Wort bewahren. Dieses ernst nehmen und dann auch in ihrem Leben umsetzen, praktizieren. Jesus kann in dieser Gemeinde sagen, du hast mein Wort bewahrt. Und er sagt als Zweites, du hast meinen Namen nicht verleugnet. In der Zeit damals sollte der Kaiser Kyrios Herr genannt werden, angebetet werden. Aber die Gemeinde hat den Namen ihres Herrn, ihres Kyrios, nicht verleugnet. Und bei denen damals hatte das zur Folge, dass sie verfolgt wurden. Dass sie bedrängt wurden. Bei uns ist das nicht so. Und wenn wir Jesus als Herrn kennen, was passiert dann schon? Naja, vielleicht wird man komisch angeschaut. Vielleicht haben wir seltsame Gespräche auf unserer Arbeit oder in der Nachbarschaft, wenn wir uns zu unserem Kyrios, zu unserem Herrn bekennen und seinen Namen verleugnen. Aber nicht wird es. Und trotzdem stellt sich die Frage, neigen wir vielleicht an mancher Stelle auch dazu, ihn zu verleugnen, weil es uns gerade nicht vom Bogen scheint. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Aber ich möchte euch noch auf ein anderes Verleugnen seines Namens hinweisen. Wir haben gerade gelesen, sein Name ist Herr, Kyrios, Herr Jesus. Und in Römer 10 lesen wir Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, so wirst du gerettet werden. Nun ist mit diesem ihn bekennen als Herrn offensichtlich nicht nur gemeint, dass wir Herr sagen zu ihm, also als eine Kritik an denen, die nur von Jesus reden, du musst bitte immer Herr Jesus sagen, sondern wenn Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch gebiete, dann weist er darauf hin, was für ein Anspruch hinter seinem Herr steckt, nämlich, dass er auch die Herrschaft hat. Und ich glaube, wir werden ermahnt, dass wir seinen Namen Herr verleugnen können, indem wir ihn zwar Herr, Herr nennen, aber nicht tun, was er gebietet. Es war einmal ein junger Mann, der lebte in einer Beziehung, die nicht gesundheitlich gut war. Und der Seelsorger hat mit ihm darüber gesprochen und er hat zugegeben und hat selber verstanden, dass eigentlich der Herr Jesus ihm sagt, beende das, lass die Finger davon. Und er hat gesagt, ja, ich sehe das ein, aber ich kann das nicht. Und dann hat der Seelsorger ihm ein Blatt Papier genommen und hat draufgeschrieben, nein, Herr, Ausrufezeichen. Und er hat gesagt, schau mal hier, das ist ein Widerspruch. Nein, Herr ist ein Widerspruch in sich. Das geht nicht. Bevor du diesen Raum verlässt, musst du eines von den zwei Wörtern durchstreichen. Entweder du streichst das Nein durch oder du streichst das Herr durch. Eins und beide. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und in unserem Text entdecke ich dafür ein Geheimnis. Etwas später, in Vers 9, ist so eine beiläufige Bemerkung, dass von denen die Rede kommen werden und sich niederwerfen werden. Und dann steht von denen, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Nicht, sie werden erkennen, dass du mich geliebt hast, dass du Gemeinde, dass du Gläubiger, dass du Christ, Jesus geliebt hast, sondern sie werden erkennen, dass Jesus dich geliebt hat. Woran merkt die Menschheit, woran merken die Menschen, dass Jesus uns geliebt hat? 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Vielleicht beobachtet die Gemeinde vielleicht beobachten die Menschen, wenn sie Gemeinde sehen, irgendwann die Liebe der Gemeinde zu Jesus. Vielleicht beobachten sie, dass sie seinen Namen nicht verleugnet, weil sie ihn liebt. Das ist nicht nur ein Gesetz, das sie erfüllen, sondern dahinter steckt eine tiefe Liebe. Woher kommt die? Die kommt daher, dass sie die wahrhaft Geliebten sind. Dass sie erkannt haben, wie sehr Jesus sie liebt. Und darüber andere Menschen wahrnehmen, das sind die Geliebten Gottes. Und nachher ist von den Juden die Rede, die sich für die Geliebten Gottes, die sich für das Volk Gottes gehalten haben. Und diese Sekte da, die sich Jesus anschließt, das sind die, die losgelöst sind von der Liebe Gottes. Und die kommen nachher, fallen nieder und stellen fest, ihr seid die Geliebten Gottes. Ihr seid die wahren Geliebten Gottes. Ich mag diese Meinung, ich mag sie wirklich. Unspektakulär, aber treu. Woran schauen wir, wenn wir Gemeinde anschauen und uns entscheiden, ob das eine Gemeinde für uns wäre? Schauen wir nach äußeren Dingen, nach schicken Programm, toller Homepage, unsere Fähigkeiten? Oder schauen wir auf die Treue zum Wort und dass sie den Herrn Jesus nicht verleugnet hat? Wir meinen vielleicht Kirche mit Einfluss. Kirche bekommt dann Einfluss, wenn sie sich der Zeit anpasst, wenn sie sich dem Mainstream anpasst, Wenn sie die Botschaft so anpasst, dass sie noch zeitgerecht ist und dass sie für die Menschen dieser Zeit auch irgendwie inhaltlich so passt, dass sie das mit ihrer Vorstellungskraft begreifen können. Aber Jesus zeigt uns hier in der Gemeinde, in der Welt, der auf die Gemeinde Einfluss hat. Das entscheide ich. Dafür kann ich sorgen. Aber dass die Gemeinde treu ist und dass die Gemeinde meinen Namen verleugnet und mein Wort bewahrt, das ist mir wertvoll. Und dann kommen vier Belohnungen, die Jesus dieser Gemeinde in Aussicht stellt, beziehungsweise sie erleben lässt. Genau. Erstens, Vers 8, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Ich hatte eingangs gesagt, dass die Griechen planten, dass Philadelphia ein Tor sein sollte, durch das die griechische Kultur und die griechische Sprache in die barbarische Welt rausgehen sollte. Jesus scheint andere Pläne gehabt zu haben mit Philadelphia. Er wollte Philadelphia gerne nutzen als eine Tür, die aufgetan würde für das Evangelium, für Einfluss, für Möglichkeiten. Der Apostel Paulus verwendet den gleichen Begriff in 1. Korinther 16, Vers 9, wenn er sagt, mir ist eine Tür aufgetan zu reichen Glücken. Und wir wissen nicht genau, was für eine Möglichkeit das war, was für eine Einflussmöglichkeit das war, die Gott ihnen geschenkt hat. Aber vielleicht waren es missionarisch, vielleicht hatten sie Zugang zu Menschen, was beeindruckend war. Jedenfalls haben sie das nicht erarbeitet und sie haben das auch nicht bekommen als Folge dessen, dass sie so schick waren oder so modern waren oder so toll waren, sondern Jesus sagt, ich habe dir diese geöffnete Tür geschenkt. Das ist ein Geschenk Gottes. Der Apostel Paulus weist auch hin, 1. 16, dass dann auch Widersacher kamen. Und vielleicht ist das ein Stück weit sogar normal, dass das zusammengehört. Da, wo Gott geöffnete Türen schenkt, Möglichkeiten gibt, Möglichkeiten für Einfluss schenkt, dass da natürlich der Feind auch in die Ecke kommt, sie frei macht. Sie sind damals durchaus relevant, Widerstand in Philadelphia. Aber was sie tun konnten, konnten sie durch den Herrn tun, durch das, was er geöffnet hat, ermöglicht hat. Und der Herr sagt ihnen hier, siehe, schau hin, übersieh das nicht. Du musst das wahrnehmen und nutzen. Vielleicht passiert es uns, dass wir geöffnete Türen vor der Haustür haben. Und wir sehen es nicht, weil wir so mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und der Jesus weist diese Gemeinde darauf hin. Guck mal hier, schau mir deine kleine Kraft. Vielleicht denkst du, mich kann der Herr doch nicht gebrauchen. Ich bin nicht redebegabt. Oder ich habe einfach nicht die Begabung des Evangelisten. Oder wenn du an deine Familie denkst, an deine Kinder. Ich bin einfach keine gute Mutter, kein guter Vater. Aber wenn du sein Wort bewahrst und seinen Namen nicht verleugnest, kann es sein, dass Gott gerade dich als Vater, als Mutter, gerade dich in deinem Platz bei der Arbeit, in deiner Nachbarschaft gebrauchen will und er dir eine Tür auftut. Und nicht die Frage ist, welche Fähigkeiten du hast. Ich denke da gerne an 2. Mose 3, wo Mose gerufen wird und Mose sagt, warum schickst du mich? Wer bin ich? Ich kann das nicht, ich kann nicht reden. Und was er da als für Einwände hat und Gott beantwortet jeden einzelnen Einwand und sagt ihm, du hast keine Ausrede. Wenn ich dich schicke, dann werde ich dich auch mit dem unterstützen, was du brauchst. Und dann geh. Die zweite Belohnung, Vers 9, siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Hier gab es Feinde der Gemeinde aus dem religiösen Lager der Juden. Vermutlich waren die Juden sehr einflussreich und hatten mit den Römern vielleicht auch gemeinsame Sache gemacht. Und Jesus redet hier von ihnen als von der Versammlung Satans. Das ist schon krass, oder? Sie sind Widersacher gegen Jesus, auch wenn sie fromm daherkommen. Der Jesus spricht an einer anderen Stelle, warnt er uns vor den Wölfen im Schafspelz. Und wenn wir schauen, mal ganz kurz in Johannes 8, wie Jesus selber einigen Juden begegnet ist, Vers 39 folgende, da sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das waren die Worte damals von dem Herrn Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn nicht glauben wollten. Und er hat gesagt, ihr könnt euch Abrahams Kinder nennen, ihr könnt euch Juden nennen, ihr lügt dabei. In der Hinsicht, dass ihr nicht tut, was Abraham täte. Und die, von denen, wo womöglich die Gemeinde in Philadelphia am wenigsten erwartet hätte, dass von denen jemand zum Glauben kommt, von denen verheißt Jesus ihnen hier, dass sie kommen werden und zu deinen Füßen niederfallen werden, erkennen, dass ich dich geliebt habe. Was für eine beeindruckende Verheißung. Was muss das für ein Ereignis gewesen sein? Nochmal, Paulus, ja, er reitet als Saulus nach Damaskus und dann bewegt ihn das Licht. Und dann fällt er auf den Boden nieder und sagt, Herr, was soll ich tun? Aus diesem großartigen Mann ist ein Kleiner geworden, der vor Jesus hinfällt auf den Boden. Aber er ist. Eine dritte Verheißung, Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren, und Spaß mit dir. Will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. In der Geschichte von Philadelphia soll es wohl so gewesen sein, dass manche Bibellehrer meinen, das sei vielleicht ein Video oder ein Teil der Erfüllung dieser Verheißung, dass damals ab dem 6. Jahrhundert weltweit eine Islamisierung stattgefunden hat. Und große Teile der damals christlichen Welt in dieser Gegend durch den Islam unterdrückt, besiegt und auch gezwungen wurden, den Islam letztendlich anzunehmen. Aber Philadelphia soll die letzte Bastion gewesen sein und blieb bis zum 14. Jahrhundert eine christliche Stadt. Vielleicht ist das die Erfüllung oder ein Teil der Erfüllung dieser Verheißung. Andere Bibellehrer meinen, dass die Erfüllung erst noch aussteht und dass es vielleicht eine Verheißung für die gesamte Gemeinde sein könnte, die vor der großen Versuchung bewahrt wird, in der Weise, dass sie entrückt wird davor. Wie dem auch sei, hier ist davon die Rede, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Und ich finde, das ist eine große Ermahnung an uns auch, das Wort von der Geduld zu bewahren. Eine Gemeinde, die nicht mehr wartet, ist eine tote Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, die sich gefährlich lassen hat von dem Hier und Jetzt und sich um Vergängliches kümmert und den wahren Trost verpasst. In 1. Korinther 4 ist von der Entrückung die Rede. Und dass am Ende dieses Kapitels die Ermahnung an die Gemeinde so tröstet euch nun mit diesen Worten. Warum? Weil wir, 2. Korinther 4, die letzten zwei Verse, das, wir lassen uns nicht entgehen. Warum? Weil wir nicht auf das Zeitliche schauen. Denn das Zeitliche ist vergänglich, das Ewige, aber das Unvergängliche. Und wenn wir den Blick fest auf das gerichtet halten, was unvergänglich ist, was ewig ist, wenn wir den Blick fest gerichtet halten auf die Hoffnung, die wir haben, dadurch, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dass wir bei ihm sein werden, dann ist das ein großer Trost für uns. Und steht im Kontrast zu denen, die auf der Erde wohnen. Die auf der Erde wohnen, ich meine, wenn man das einfach nur wörtlich nimmt, dann sind wir das ja alle. Aber hier in diesem Vers legt es nahe, dass eine bestimmte Gruppe gemeint ist und nicht die Gemeinde dazugehört. Und in Offenbarung begegnet uns dieser Begriff einige Male und immer ist dann von denen die Rede, die auch ihre Hoffnung einzig auf das Leben dieser Welt, dieser Erde richten. Und es erinnert mich an Matthäus 16, wo Jesus die Geschichte erzählt von dem reichen Mann, dem armen Lazarus. Und der reiche Mann nachher mit Abraham spricht und dann erinnert ihn Abraham daran und sagt, du hast Bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Reicher Mann, alles, was du vom Leben erwartet hast, war auf dieser Erde. Und das hast du empfangen. Mehr hast du nicht erwartet und mehr bekommst du auch nicht. Wir sollen nicht solche sein, die alles, was sie erwarten, alle Hoffnung auf diese Welt richten. Weil dann sind wir hoffnungslos. Spätestens, wenn sich das politisch, gesellschaftlich noch weiter so entwickelt, wie es sich gerade entwickelt, werden auch wir Christen dann deprimierter und hoffnungsloser. Aber wenn wir den Blick auf Jesus gerichtet halten, wenn wir fest an dem Wort der Geduld festhalten und uns freuen auf die Entrückung, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann haben wir Hoffnung. Und viertens, eine letzte Belohnung noch. Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel her wiederkommt von meinem Gott und meinem Namen, den neuen. Die Gemeinde Philadelphia versteht das sehr gut. Sie war bekannt als Stadt der Erdbeben. 17 nach Christus zerstörte ein großes Erdbeben die Stadt Sardes und viele Städte in der Umgebung, unter anderem eben auch Philadelphia. Und anschließend gab es jahrelang heftige Nachbeben. Das hat in Philadelphia dazu geführt, dass man zwar immer wieder versucht hat, die Stadt aufzubauen und Teile aufzubauen, aber man kam wieder Nachbeben und vieles ist wieder zu Bruch gegangen. Und so hat manche Menschen dazu gebracht, dass sie gar nicht mehr angefangen haben zu bauen, sondern sie haben außerhalb der Stadt gezeltet und in Zelten gelebt, wegen dieser großen Unsicherheit. Und wenn die jetzt lesen hier, ihr werdet zu Pfeilern im Tempel, ihr werdet zu stabilen Säulen von dem Tempel, dann werden sie das, glaube ich, sehr, sehr gut verstanden haben. Aus dem, was hier auf der Erde so vergänglich ist, was so hinfällig ist, ein kleines Nachbeben, alles, was du aufgebaut hast in den letzten Jahren, ist wieder kaputt. So kennen wir es aus unserem Leben vielleicht auch. Manches, was wir mühsam aufgebaut haben, plötzlich ein Schicksalsschlag, eine Krankheit und alles ist hinfällig. Von dem sagt Jesus als eine große, ewige Verheißung und Zusage, ich werde feiern im Tempel, ich will euch feiern im Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Das, was ihr zur Zeit von Philadelphia kennt, dass wir ständig aus und eingehen aus dieser Stadt und fliehen müssen, das wird da nicht mehr der Fall sein. Ihr werdet nicht mehr hinausgehen. Und dann sagt er, ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes, den Namen der Stadt. Gott wird sich zu ihm bekennen, er wird seinen Namen auf sie schreiben. Er wird sagen, du bist mein Eigentum. Du bist Diener und Bürger meiner Stadt. In der Antike wurden Säulen manchmal aufgestellt zu Ehren eines treuen Stadtbeamten. Und da kam dann eine Inschrift drauf, was ihn so ausgemacht hat. Vielleicht haben die Philadelphia Christen sich daran erinnert gefühlt, haben gedacht, so eine Säule sollte einmal sein mit unserer Inschrift, wofür wir bekannt waren. In der Stadt Gottes werden wir als treue Nachfolger euren Platz haben. Ihr, die ihr auf menschliches Lob um meines Namens willen in der zeitlichen Welt verzichtet, werdet göttliches Lob in Ewigkeit sicher haben. Dann kommen wir zum Ende. Eine Ermahnung bringt Jesus noch an die Gemeinde Philadelphia. Vers 11 sagt, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt. Diese Gemeinde hat nichts, was sie ändern muss. Sie muss nicht Buße tun, keine Tage, nur Lob. Aber die Gemeinde braucht eine Ermahnung. Das Ganze ist kein Sprint. Es ist nicht 100 Meter und dann hängen den Schuss weg. Sondern es ist ein Marathon. Gemeinde Philadelphia Spiel die zweite Halbzeit so, wie ihr die erste gespielt habt. Macht weiter so. Bleibt dran. Die Krone, die dir verheißen wird, die niemand nehmen kann, ist wohl eher nicht das ewige Leben. Das ewige Leben kann uns Satan nicht rauben. Aber was Satan uns rauben kann und was er uns rauben will, ist den Lohn. Ist, dass wir weitermachen, ist, dass wir dranbleiben. Er will uns träge machen, er will uns mutlos machen. Er will machen, dass wir irgendwie beschwert werden. Und deswegen steht in Hebräer 12, Vers 1, lass uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lass uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Das ist ein Marathon, kein Sprint. Aber es lohnt sich. Denn wir bekommen keinen vergänglichen Kranz, wie diejenigen, die bei Olympia mitmachen, sondern wir kriegen eine ewige Krone. Und es lohnt sich dafür, treu zu sein. Kommt zum Schluss, Philadelphia, eine kleine Gemeinde, mit einer kleinen Kraft, aber mit einem großen Gott getroffen. Und mit einer großen Treue. Sie haben sein Wort bewahrt, sie haben seinen Namen nicht verleugnet. Und um allen Rest kümmert sich Gott. Und das ist das, was ich euch heute Morgen sagen möchte. Euch als Gemeinde, aber dir auch persönlich für dein Leben. Du sagst vielleicht, ich kann das nicht, egal welche Aufgabe Gott gerade vor dir hat. Du sagst vielleicht, ich bin nicht begabt dazu. Vielleicht denkst du, jemand anders auf der Gemeinde könnte meine Rolle und meine Aufgabe sehr, sehr gut machen, aber ich. Deine Unfähigkeit, deine Schwachheit, deine Kleinheit ist nicht das Hindernis für Gott. Das sollten wir aus der Gemeinde aus der Welt lernen. Wenn wir treu bleiben, wenn wir sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen, dann kann Gott aus unserem Leben das machen, was er geplant hat. Das können wir ihm überlassen. Welchen Einfluss er uns dann schenkt, welche Verheißung er uns gibt, was er aus unserem Leben macht. Wenn wir nur treu bleiben und sein Wort bewahren, seinen Namen nicht verleugnen.
Gemeinde, die unspektakulär, verfallbar, scheinbar, aber mit dem Gott groß sehen.